Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr mit am Start seid. Kurz vor Weihnachten kommen wir hier natürlich zu meiner Podcast-Folge zusammen. Aktuell ja weiterhin keine Formel 1, die Formel 1 in der Winterpause. Trotzdem gibt es ein paar spannende Themen, über die wir natürlich sprechen wollen. Und ein Thema, was natürlich ja in der letzten Woche aufkam, ist eben das Sergio Perez Red Bull verlassen wird. Das Aus ist quasi nun besiedelt. Der Mexikaner wird das Red Bull Team zur neuen Saison eben verlassen. Er hatte ja eigentlich noch einen Vertrag, der wurde jetzt aufgelöst. Es wurde ja in den vergangenen Wochen, Monaten, muss man ja fast sagen, sehr viel diskutiert über diesen Vertrag von Sergio Perez. Schon im letzten Jahr, aber in diesem Jahr nochmal ein bisschen intensiver, da die Leistung da eben noch weniger gestimmt hat als schon im vergangenen Jahr. Er hatte dieses Jahr sehr zu kämpfen mit sich selbst, mit dem Auto. Das hat man sehr gesehen. Es gab teilweise wirkliche Durststrecken, wo Fahrer wie, ich glaube, Nico Hülkenberg oder so mehr Punkte gesammelt haben als er tatsächlich. Und ja, deshalb muss ich sagen, ich glaube, es war am Ende eine richtige Entscheidung von Red Bull, die da jetzt eben getroffen worden ist. Eventuell aber auch schon ein bisschen zu spät, muss man fast sagen, weil man dadurch, dass, also man hat ja schon in der Sommerpause Gespräche eben geführt, dass man eventuell sich von Sergio Perez eben trennen möchte. Und man hat sich aber damals eben dagegen entschieden und hat gesagt, wir machen erstmal weiter. Es gab dann ja in Singapur den Tausch noch bei den Racing Bulls mit Ricardo und Lawson, aber das hatte jetzt in dem Sinne nicht direkt einen Red Bull-Effekt, sondern erst quasi jetzt im Nachhinein. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es schon die richtige Entscheidung war. Aber was man auf jeden Fall durchaus diskutieren kann, ist, dass diese Entscheidung eventuell eben zu spät getroffen worden ist. Probleme sind nämlich dabei die Konstrukteurswertung. Also klar, die Einzelwertung mit Max Verstappen, da hat es hat die Leistung von Sergio Perez jetzt nicht die größte Auswirkung auf. aber was natürlich ein Thema ist, das muss man natürlich sagen, ist eben die Konstrukteurswertung, die fürs Team mega wichtig ist. Und man hat da jetzt nur Platz 3 geholt, hinter Ferrari und vor allem auch hinter McLaren, was schon auf jeden Fall so ein alarmierendes Signal ist, würde ich sagen. Die Mitarbeiter kriegen nicht ihre Bonusauszahlungen und also generell die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ne, die kriegen nicht diese extra Bonuszahlungen. Und deswegen ist es auf jeden Fall schon ein Thema und ich glaube, deshalb hat sich Red Bull eben auch in der Position gesehen, dass sie handeln müssen, weil es war ein bisschen unnötig, muss man sagen. Also klar, es kann passieren, dass man vielleicht einen Platz in der Konstrukteurswertung abgibt, man war aber ja schon Anfang des Jahres relativ weit voraus, aber dann beide Plätze abzugeben, Platz 2 und Platz 1, also gleich zwei Plätze, ist natürlich auf jeden Fall auch schon mal eine Nummer. Von daher, ja, ich bin gespannt, aber ich glaube, dass es, wie gesagt, schon die richtige Entscheidung war. Ersatz wurde ja auch schon bekannt gegeben, nicht direkt, aber ein, zwei Tage später, kann das sein? Naja, auf jeden Fall wurde der Ersatz auch bekannt gegeben und der heißt Liam Lawson. Für mich ein bisschen überraschend, würde ich schon sagen. Es war ja tatsächlich so, dass eigentlich Liam Lawson und Yuki Tsunoda auf der Liste standen. Jetzt muss man sagen, Liam Lawson hat ja im letzten Jahr, in 2023, als er eben Daniel Ricciardo da ersetzt hat, weil der ja verletzt war, eine echt krasse Leistung gebracht, womit er sich ja quasi erst ausgezeichnet hat, dass er jetzt eben auch in dieser Saison eine Option ist. Die wurde dann ja auch gezogen, eben in Singapur. Man muss allerdings auch sagen, dass seit Singapur er gar nicht so brilliert hat, muss man fast sagen, in dem Racing Bull. Natürlich war es auch schwierig, hat man auch mit Tsunoda gesehen. Das Auto hat nicht wirklich funktioniert, ich weiß gar nicht. Also sie haben schon Punkte geholt. Ich glaube, Lawson war es in Brasilien. Ich glaube, in Brasilien hat er Punkte geholt. Also es war jetzt nicht schlecht, was er gebracht hat, aber was man davor das Jahr gesehen hat, fand ich jetzt ein bisschen beeindruckender, muss man sagen. Klar, wie gesagt, das Auto war nicht so gut, aber trotzdem war es für mich jetzt, wie gesagt, am Ende eine kleine Überraschung, jetzt keine große, aber eine kleine Überraschung, dass man sich doch für Lawson entschieden hat und nicht für Yuki Tsunoda, weil Tsunoda prinzipiell ja mehr Erfahrung hat und ja auch nicht von jedem Lawson in Grund und Boden, sage ich mal, gefahren worden ist. Klar, wenn man dann schaut, ne, Potenzial, dann ist es vielleicht wirklich Liam Lawson, aber trotzdem hätte man ihm ja natürlich auch noch ein bisschen Zeit geben können. Ich glaube sowieso, dass das Thema das Red Bull Cockpit, das war ich jetzt, glaube ich, immer so ein bisschen auf Bewährung. Wenn es nicht klappt, dann kann es auch passieren, dass mitten in der Saison eben getauscht wird. Trotzdem bin ich jetzt auch mal gespannt, was Liam Lawson eben machen kann, weil ich ihn schon als Fahrer eigentlich schon... Ja, ich finde ihn schon gut als Fahrer, weil er ja auch so ein bisschen, also er zeigt auch durchaus eine Kante, ist aggressiv und sowas. Das haben wir schon gesehen mit verschiedensten Duellen, beispielsweise in Mexiko gegen Sergio Perez. Dementsprechend glaube ich schon, dass er da eine Chance haben kann. Trotzdem wird es halt echt schwer. Und ja, das Risiko ist natürlich eben groß, dass er eben nicht gegen Verstappen besteht, beziehungsweise eben nicht nah genug dran ist. Und dann kann es natürlich auch ein großer Dämpfer für seine Karriere in der Formel 1 werden, weil wir haben in der Vergangenheit gesehen, wie schwierig das teilweise ist. Wir haben das mit Pierre Gasly gesehen, mit Alex Albon, wenn man da von dem Red Bull Team, also vom Mutterteam quasi, ja, da nicht so gut zurechtkommt und dann wieder wirklich Fuß zu fassen. Das ist nicht so leicht, muss man sagen. Dementsprechend, ja. Ich bin gespannt, ich freue mich aber auch aufs Duell. Ich freue mich, dass es mal ein anderes Duell wieder ist eben. Es ist ja auch so ein bisschen andere Vorzeichen. Also Verstappen war ja sonst oft auch im Team, ne, mit Daniel Ricciardo, Sergio Perez. Da waren Sergio Perez und Daniel Ricciardo die Erfahreneren. Da hatte er relativ wenig zu verlieren im Vergleich. Also klar, es war so, ne, man setzt auf ihn und sowas. Aber trotzdem hatte er im Vergleich relativ wenig zu verlieren. Und jetzt ist er derjenige, der eben, klar, er hat jetzt nichts zu verlieren, weil er hat das Team hinter sich, deswegen kann man das jetzt schwer vergleichen, aber jetzt ist er halt derjenige, der sehr viel Erfahrung hat und Liam Lawson ist neu und kommt ins Team und hat aber auch schon einige gute Leistungen erbracht, dementsprechend ja, so dieses neue Verhältnis irgendwie, finde ich sehr spannend, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, das zu sehen und ich bin gespannt, ob Liam Lawson dann vielleicht in dem ein oder anderen Rennen oder Qualifying durchaus Max Verstappen herausfordern kann. Er hat ja Verstappen tatsächlich schon mal im Qualifying rausgeschmissen. Das war ja in Singapur letztes Jahr. Da hat er ja Max Verstappen ja ins Q2 oder im Q2 rausschmeißen lassen und er ist ins Q3 reingefahren. Also von daher, ne? Ich bin gespannt. Mal sehen. Er hat natürlich jetzt auch, also klar, er hat wie gesagt dieses Risiko, dass Verstappen ihn wirklich in Grund und Boden fährt und dann die Karriere womöglich erstmal, ne, in Stocken gerät. Aber, sorry, natürlich muss man auch sagen, er hat Druck, aber vielleicht gar nicht so einen krassen, weil am Ende erwartet niemand erwartet von ihm, dass er Max Verstappen schlägt. Das erwartet eigentlich niemand, weil jeder weiß, dass Verstappen ein sehr guter Fahrer ist und dass es sehr schwierig ist, ihn zu schlagen. Und deswegen hat er den Druck an sich nicht, dass er deinen Teamkollegen, sag ich mal, schlagen muss. Er muss halt einfach nur nah genug dran sein, um Red Bull die Punkte zu sichern und um möglicherweise eben trotzdem mal irgendwann an Max Verstappen eben vorbeizukommen. Und wir haben auch gesehen, dass Liam Lawson sich relativ schnell anpassen kann. Er wurde ja einmal sogar ins sehr kalte Wasser geworfen, quasi in 2023 und jetzt ja auch, also immer zu mitten in der Saison, konnte da jetzt nicht so viel immer Erfahrung und sowas sammeln im Auto und von daher, da hat er es eigentlich immer gut gemacht, hat auch wenig so, ne, Schäden gebaut, wenig gecrashed und solche Dinge, deshalb glaube ich schon, dass er Chancen hat, auch wenn es natürlich echt schwierig werden wird. Ja, ich freue mich drauf, ich glaube, es wird wie gesagt ein sehr interessantes Duell werden. Und ja, da können wir uns auf jeden Fall drauf freuen. Genau, also das so ein bisschen zum Red Bull. Oh Gott, sorry, ich hoffe, das war jetzt gar nicht zu laut mit diesem Ding. Genau, das so ein bisschen zum Red Bull Cockpit. Aber natürlich wollen wir auch über die Racing Bull sprechen, denn das Cockpit von Liam Lawson wiederum. Bisschen laut mit den Seiten hier. Das Cockpit von Liam Lawson wiederum, das wurde ja auch quasi übernommen, denn der Nachfolger steht dort auch schon fest. Das wurde auch direkt verkündet in der letzten Woche. Und zwar wird Isaac Hatcher Das Lawson Cockpit übernehmen kommt auch aus der Formel 2, Red Bull Junior. Genau. Hat da ja Platz 2 geholt hinter Gabriel Bortoleto. Bin ich auch gespannt auf dieses Duell tatsächlich zwischen Yuki Tsunoda und Isaac Hatcher. Also Yuki Tsunoda kriegt jetzt erneut eben einen Rookie. Das wird auf jeden Fall auch spannend werden, wie er sich gegen den stellt. Der kommt jetzt mit direkter Formel 2-Erfahrung quasi ins Cockpit ohne irgendeine Pause. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall auch echt eine coole Sache, mal so wieder zu sehen, wie die beiden sich so, wie die beiden so gegeneinander fahren. Freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Aber man muss auch gleichzeitig sagen, die beiden kriegen auch gleichzeitig schon wieder Druck. Also wir kennen das ja, dass bei Red Bull eigentlich immer relativ viel Druck im Kessel ist, weil es kann schnell passieren, dass der eine irgendwie rausfliegt, dann wird der eine hochgezogen, der andere solche Dinge, ne? Denn man muss ja auch sagen, in der Formel 2 geht nun Arvid Lindblad an den Start. Und da hat unter anderem, ich glaube, Dr. Helmut Marko, der hat da auch schon drüber gesprochen, dass das auf jeden Fall auch ein großes Talent ist. Und wenn der sich gut anstellt in der Formel 2 und in der Formel 1 bei jemandem es Probleme gibt, ne, dann kann es auch durchaus sein, dass die Formel 1 dann auch zu einer kurzen Geschichte wird, sag ich mal, ne? Dementsprechend glaube ich, dass das auf jeden Fall auch echt spannend werden wird. Diese Dynamik, die bei Red Bull dann doch immer drin ist. Ja, ich bin gespannt. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf, auf die Saison. Und ja, ich glaube, es könnte auf jeden Fall spannend werden. Es gibt auf jeden Fall auch nochmal eine Podcast-Folge, generell nochmal zu den ganzen Team-Duellen, sag ich mal. Weil da wollen wir auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen, wer so da wahrscheinlich, ja, einen Schritt voraus ist dem anderen. Genau, das gibt es dann ja auch zur Vorschau auf Saison 2025. Gleich wollen wir allerdings noch mal ein bisschen zurückblicken tatsächlich, denn ich habe Anfang der Saison ja meine 10 Thesen zur Formel 1 Saison 2024 euch mitgeteilt in einer Podcast-Folge. Und heute wollen wir tatsächlich mal schauen, ob die sich bewahrheitet haben oder nicht. Wir schauen da gleich mal ein bisschen drauf und genau, machen eine ganz kurze Pause. So, und damit willkommen zurück bei meinem Podcast Next to the Track. Ich freue mich, dass ihr weiterhin mit am Start seid. Wie gerade schon angesprochen, wollen wir ein bisschen über meine Formel 1 Thesen zur Saison 2024 sprechen, die ich Anfang der Saison eben, ja, mir so ausgedacht habe. Und ich würde sagen, wir starten da auch erstmal mal direkt. Ich fand es erstmal ganz lustig. Ich habe tatsächlich, bei der ersten These geht es um die Racing Bulls, aber am Anfang, vor dieser Saison hießen die tatsächlich ja noch Alpha Tauri und deswegen war in meiner These tatsächlich, stand da noch Alpha Tauri. Aber ja, jetzt ja die Racing Bulls werden mindestens Sechster in der Konstrukteurswertung. Die Prediction war eher so, naja, würde ich mal sagen. Oder die These, tatsächlich ist es nur Platz 8 geworden für die Racing Bulls. Problem, was da war, natürlich so ein bisschen Thema Wirbel um die ganzen Fahrer. Es gab ja auch den Fahrerwechsel innerhalb der Saison mit Daniel Ricciardo und Liam Lawson. Und das Problem natürlich, was auch war, andere haben einfach viel mehr überzeugt als eben die Racing Bulls. Wir haben da das Haas-Team, wir haben Alpine mit dem Doppelpodium in Brasilien. Und da sah es halt in Richtung der Racing Bulls eher ein bisschen mau aus, was solche Ergebnisse angeht. Und deshalb ist es eben nur Platz 8 geworden für die Racing Bulls. Laufen den Erwartungen so ein bisschen hinterher, vor allem, weil sie ja auch diese Verbindung mit Red Bull eben haben. Ich bin gespannt, wie es im neuen Jahr sein wird. Wie gesagt, wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, neues Teamduell, dann ja auch mit Isaac Hatcher und Yuki Tsunoda. Darauf freuen wir uns dann natürlich auf jeden Fall auch. Genau, also das so zu meiner ersten These. Die zweite These war tatsächlich, dass McLaren um die Top-3-Teamwertung kämpfen wird. Letztes Jahr noch Platz 4. Und ich würde mal sagen, das hat auf jeden Fall gut gepasst. Sind ja Erster geworden in der Teamwertung. Das lässt sich natürlich auch auf die starke Arbeit des Teams und die starke Entwicklung eben zurückführen. Also da war es ja wirklich so, ne? Anfang 2023 waren sie ja wirklich Konstrukteursletzter in den ersten ein, zwei Rennen irgendwie. Und ja, jetzt sind sie eben Erste. Ist auf jeden Fall eine sehr starke Entwicklung. Auch verdient, viel harte Arbeit und auf jeden Fall eine mega Performance von McLaren. Genau. Wir bleiben nochmal bei McLaren und kommen zu meiner dritten These. Und zwar ging die um Lando Norris und Oscar Piastri. Und zwar, dass beide ihren ersten Sieg holen. 2023 hat Oscar Piastri ja unter anderem schon den Sprint-Sieg geholt. Podien waren ja auch schon dabei. Aber es sollte eben der Sieg her. Und ja, das hat auf jeden Fall auch gut funktioniert. Der McLaren war ein gutes Auto. Beide haben mehrere Siege geholt und beide damit natürlich gleichzeitig auch ihren ersten Sieg. Lando Norris ja in Miami und Oscar Piastri in Ungarn. Und ja, natürlich muss man auch auf der einen Seite sagen, ne, wie gesagt, sie haben viele Siege geholt, aber das Problem ist natürlich auch, sie haben einige Siege verschenkt. Da haben wir schon mehrmals drüber gesprochen. Silverstone war so eine Sache, aber auch ein paar andere Rennen, wie das in Ungarn gelaufen ist mit dem Sieg von Oscar Piastri, war auch eher ein bisschen unglücklich, muss man sagen. Dementsprechend war da oder ist da auch immer noch Arbeit für McLaren, auch wenn das Auto funktioniert, ne, solche Dinge müssen eben auch funktionieren. Trotzdem kann man, glaube ich, von einer erfolgreichen Saison sprechen aus McLaren Sicht. Dementsprechend ja, passt das auf jeden Fall auch mit den ersten Siegen. Also wir haben jetzt von den drei Thesen zwei schon mal hier erfüllt. Es waren aber auch nicht die krassesten Thesen, muss man sagen. Nachdem McLaren 2023 ja am Ende ganz gut unterwegs war, war es schon auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, dass beide einen Sieg holen. Genau. Dann kommen wir zu einer These, wo ich Anfang der Saison 2024 echt gehofft habe, dass das eintreten wird. Und es hat oder es ist eingetreten. Und zwar, dass es mindestens 5 verschiedene Sieger geben wird. Weil im letzten Jahr war es ja eher so ein bisschen mau, was Sieger angeht. Ne? Da hatten wir Verstappen, Perez und eben einmal Carlos Sainz. Aber in diesem Jahr gab es dann tatsächlich wirklich mindestens mehr als 5 verschiedene Sieger. Sogar es waren tatsächlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sieger. 7 verschiedene Sieger. Natürlich haben wir Verstappen, Norris, Leclerc, Sainz und Piastri, aber natürlich auch beide Mercedes-Piloten mit Russell und Hamilton. Das war auf jeden Fall echt spannend. Das sehen wir aber auch nochmal gleichzeitig. Ne? Sergio Perez fehlt auf dieser Liste, obwohl er eben ein Auto hatte mit dem Red Bull, wo er zumindest Anfang der Saison gute Siegchancen hatte. Aber da war halt auch Verstappen dann eben schneller. Aber ich finde, das war auf jeden Fall ein positives Zeichen dieser Saison, dass wir eben so viele verschiedene Rennsiege haben, wodurch wir auch echt eine tolle Spannung einfach in der Saison hatten. Genau, das auf jeden Fall. Platz 5. These 5 war tatsächlich, dass Alex Albon ein Podium holt. Der Williams war ja im vergangenen Jahr relativ stark unterwegs. Dieses Jahr haben sie sich sehr schwer getan. Nur Platz 9 in der Konstrukteurswertung. Ich habe mich da so ein bisschen leiten lassen, glaube ich, von dem Sanford-Wochenende war es, glaube ich, letztes Jahr, wo er Platz 4 geholt hat im Qualifying. Und ich dachte, dass sowas vielleicht nochmal drin ist. Wir haben es jetzt auch bei Alpine gesehen. Es ist ja schon möglich, dann mal aufs Podium zu fahren mit einem unterlegenen Team, aber dieses Jahr war der Williams einfach nicht gut genug und auch schwer zu fahren. Das haben wir in den ganzen Crashes gesehen. Und dementsprechend hat diese These oder wurde diese These nicht, hat sich die nicht bewahrheitet. Genau. Dann die 6. These. Es gibt einen Fahrerwechsel innerhalb der Saison. Ist ja mittlerweile auch nicht mehr so unüblich, muss man sagen. Gab ja jetzt öfter mal diesen Fahrerwechsel. Ich weiß auch gar nicht, also man muss dann ja auch ein bisschen differenzieren, worunter man das jetzt versteht. Also ist ein Fahrerwechsel, wenn Olli Bärmann beispielsweise einen verletzten Fahrer oder einen erkrankten Fahrer ersetzt für ein Rennen, ist das ein Fahrerwechsel? Klar, der Fahrer wird gewechselt, aber es ist ja nicht so ein beständiger Wechsel, sag ich mal. Ich habe mich jetzt einfach mal darauf bezogen, dass es eben aber auch diese beständigen Wechsel sozusagen gab. Einmal bei den Racing Bulls eben, dass Liam Lawson Daniel Ricciardo ersetzt hat, aber auch bei Williams, dass Franco Colapinto eben Logan Sargeant ersetzt hat. Deswegen würde ich auf jeden Fall auch sagen, dass diese These ja sich quasi auch bewahrheitet hat. Genau. Ja, das war dann auch schon die 6. These. Dann kommen wir zur 7. These. Das war auch eine, wo ich mir echt nicht sicher war, ob die wirklich eintreten wird. Es ging um Lewis Hamilton, der ja dann doch ein bisschen zu kämpfen hatte, vor allem nach dem Saisonfinale 2021. Seitdem hat er ja lange keinen Sieg geholt. Ich habe aber gesagt, Lewis Hamilton holt nochmal einen Sieg mit Mercedes in seinem letzten Jahr und das hat auf jeden Fall auch funktioniert. Hätte sogar mehreren. Er hat Spa gewonnen, aber gut, das wurde halt Russell aberkannt. Dementsprechend hat er Spa gewonnen. Aber das Highlight war natürlich dann auf jeden Fall Silverstone. Das hat man gesehen, das war ihm super wichtig und das war auch ein echt schöner Moment, muss man sagen. Und deshalb, ich glaube, das war für ihn auch nochmal echt wichtig, dass er in dieser Saison dann auch wirklich nochmal mit Mercedes eben einen Sieg holen kann. Genau. Das also zu Lewis Hamilton. Und sein Sieg, ja, hat also auch funktioniert. Also bis jetzt, ne? Ich muss schon sagen, die Thesen, okay, die waren jetzt auch nicht so, waren jetzt auch nicht die krassesten Thesen, die so komplett aus der Welt gerissen waren. Das war schon so ein bisschen orientiert an der 23er Saison, würde ich sagen, aber trotzdem finde ich es auf jeden Fall gut. Kommen wir zur nächsten These. Alpine, die ist tatsächlich allerdings eher nicht so bewahrheitet worden. Ich habe gesagt, dass Alpine das Team mit den meisten Ausfällen, technischen Ausfällen, generell Ausfällen so mäßig wird. Williams hatte die meisten Ausfälle. Man muss jetzt nochmal schauen, ich weiß nicht ganz genau, wer jetzt die meisten technischen Ausfälle hatte, weil das habe ich irgendwie nicht richtig gefunden. Ich habe mich jetzt einfach mal auf die Ausfälle bezogen und da muss man natürlich sagen, ist Williams ganz vorne. Das haben wir auch im letzten Saisondrittel nochmal intensiv gesehen. Da gab es mehrere Crashes allein, ich glaube in Brasilien irgendwie 2, 3, 4 Stück an einem Wochenende von beiden Fahrern auch dementsprechend. Ja, war das nicht so eine ganz schwere Rechnung. Williams da hat da ja auch sehr zu kämpfen gehabt, ne? Mit Budget Cap und Ersatzteilen, das hat man ja gemerkt. Deswegen dementsprechend die Performance natürlich auch eben nicht so gut, wie man sich das erhofft hat. Und also da müssen sie auf jeden Fall im nächsten Jahr auch was ändern. Das steht schon mal fest. Genau. Dann gab es eine These quasi zu den Rennen. Und zwar habe ich gesagt, dass Silverstone, Österreich, Spa, Imola und Singapur die besten Rennen in der Saison werden. Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eine gute Mischung. Also Silverstone fand ich ein Mega-Rennen, muss ich sagen. Österreich war zwischenzeitlich ein bisschen langweilig, aber am Ende mit dem ersten Kampf zwischen Norris und Verstappen, finde ich, kann man es auf jeden Fall auch als ein gutes Rennen bezeichnen. Spa war ein kleiner Dämpfer, muss ich sagen. Ich fand Spa diese Saison wirklich echt, es hat sich lang gezogen, fand ich, das Rennen. Es war jetzt nicht mega langweilig, aber es hat sich trotzdem irgendwie lang gezogen, deswegen müsste ich das so ein bisschen einklammern. Imola war am Ende, fand ich, spannend mit dem Duell und war okay. Also kann man auf jeden Fall, jetzt vielleicht nicht als bestes Rennen bezeichnen, aber auf jeden Fall gut. Singapur war klar am Ende auch relativ langweilig, weil Norris halt relativ weit nach vorne, also eine große Lücke hatte. Trotzdem war es auf jeden Fall auch okay. Also, ne? Können wir mal so festhalten, These fast erfüllt, würde ich sagen. 50-50. Waren aber natürlich auch ein paar Rennen dementsprechend, ne? Ist auch schwierig dann alle, ne? Aber trotzdem kann man, glaube ich, sagen, durchaus erfolgreiche Rennen waren das schon. Ja, genau. So, und dann zu meiner letzten These. Und zwar das Duell an der Spitze. Ich habe gesagt, dass so mindestens ja um die drei Teams eben vorne mitkämpfen werden. Aber am Ende Max Verstappen den Titel holt. Und ich finde, das hat eigentlich ganz gut gepasst. Klar, es war jetzt nie der WM-Kampf, dass man jetzt sagen kann, so Norris oder auch Leclerc waren auf 10 Punkte oder sowas dran. Das war jetzt nie der Fall. Aber trotzdem hatten wir viel mehr Spannung drin als in den vergangenen 2 Jahren, wo Max Verstappen dann doch so ein bisschen, sehr weit vorne war und sehr früh die WM klar gemacht hat. Das war dieses Jahr ja eben anders. Das hat er erst in Katar gemacht. Ja. Ne? In Katar war es, ne? Ja, genau. Kurz verwirrt. In Las Vegas. Oh mein Gott, sorry. Deswegen, ich dachte, es war nicht Katar. Katar war letztes Jahr, weil Katar da aber auch noch an einem anderen Platz in einem Rennkalender hatte. Es war viel eher. Dieses Jahr war es Las Vegas, genau, und danach kam Katar das Rennen. Genau. Also, trotzdem, auf jeden Fall fand ich das sehr, erfüllt, weil wir durchaus eben diese Spannung hatten, 2024, und das war auf jeden Fall Erfolg. Reich, würde ich sagen. Und ich kann ja mal kurz hier durchzählen, welche Thesen hier jetzt richtig waren. Wie viele? Also hier die McLaren, die beiden. Also 2, 3, 4, 5, 6. Also es waren so 6, wenn wir das mit den Rennen, mit den 5 oder wie viele das waren, noch dazu zählen, so 6,5 Thesen richtig. Ich fand, das war eigentlich ist ganz okay. Also das so ein bisschen zu meinen Thesen. Die machen wir auf jeden Fall für die Saison 2025 auch, weil ich glaube, da haben wir auf jeden Fall auch ein paar spannende Themen, auf die wir schauen können. Damit würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Nächstes Mal wird es dann voraussichtlich meine Awards geben für die Saison 2026, sprich, ne, bestes Rennen, bestes Team, beste Fahrer und sowas. Also vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Also vielen Dank. Und bis dahin. Tschüss.